Das Banzai Anime Festival geht in die zweite Runde. Auch dieses Jahr wird wieder nur das Beste gezeigt, was der japanische Anime-Film zu bieten hat. 8 Meisterwerke in 3 Tagen vom 16. bis 18. September im Kino 35 in Fulda. Präsentiert von eurem Lieblingspodcast World of Ghibli.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten und einer ganz besonderen Episode von World of Ghibli, eurem Lieblingspodcast um und über das Studio Ghibli. Wir haben jetzt vor 4 Wochen den letzten aktuellen Film aus dem Studio besprochen und haben uns ja überlegt, dass wir in irgendeiner Art und Weise weitermachen. Wie wir weitermachen werden, erzählen wir ganz am Ende des Podcasts. Wir haben aber schon versprochen, dass wir ja auch ein paar andere Filme besprechen, die ja aus der Zeit im Grunde vor dem eigentlichen Start von Studio Ghibli sind. Beziehungsweise haben wir gesagt, wir besprechen erstmal einen, der ja unmittelbar mit dem Start vom Studio Ghibli zusammenhängt. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite Thomas van der Scheck. Und er wird euch jetzt erklären, warum das nicht, wie viele sagen, eigentlich der erste Ghibli-Film ist.
Ja, aber ich sage erstmal Konnichiwa, Shaggy Senpai, Konnichiwa, Minasan. Ja, was soll ich jetzt erzählen?
Ja, warum ist das? Viele sagen ja, das ist doch der erste Ghibli-Film oder wird ist ja auch in der Blu-ray-Box dabei und ist ja auch jetzt, wenn man sich den Film anschaut, auch der ist auch Totoro vorne. Also es gilt ja als Studio Ghibli-Film, aber es ist nicht ursprünglich der erste Studio Ghibli-Film, oder?
Nein, ist er nicht, weil Nausicaä basiert eigentlich auf einem Manga von Hayao Miyazaki. Und ist quasi so erfolgreich gewesen in Japan, dann nachher in der Anime-Umsetzung, in der Anime-Film-Umsetzung, dass damit im Endeffekt finanziell und in jeder Hinsicht die Grundlage fürs Studio Ghibli geschaffen worden ist. Also Nausicaä ist nicht der erste Ghibli-Film, aber ist der Film, der das Studio Ghibli möglich gemacht hat.
Das ist vollkommen richtig. Also das Manga, was du angesprochen hast, über das reden wir auch gleich nochmal so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du das hast du wahrscheinlich auch gelesen, so wie ich dich kenne, oder? Hast du das Manga gelesen?
Nein, aber ich habe es auf meine Amazon-Wunschliste gepackt.
Dann hast du ja bald auch vielleicht ganz viele bekommen von unseren Hörern. Vielleicht müssen wir mal schauen, Thomas van der Scheck Wunschliste bei dem großen bösen A. Man kann auch beim kleinen Händler hier beim kleinen inhabergeführten Geschäft in der Stadt kann man sich sicherlich aber auch die Bücher kaufen oder die Mangas in dem Fall. Die Manga ist damals Tokuma Shoten Verlag erschienen. Tokuma Shoten ist ja, ja, ein ganz großer bekannter Verlag und der, ja, Präsident Toshio Suzuki war auch der Chef von Tokuma Shoten und die haben dann zusammen, über das Manga reden wir gleich noch, bei dem Produktionsstudio Topcraft, bevor wir gleich zur Inhaltsangabe kommen, da kommt gleich, keine Angst, das muss man aber gleich im Vorfeld nochmal erzählen, Topcraft war das Studio, das ist dann tatsächlich ja insolvent gegangen und Suzuki zusammen mit Miyazaki und auch mit niemand geringer als Isao Takahata haben sie dann quasi das Studio Ghibli gegründet, haben dann aber auch dadurch die Rechte von Nausicaä bekommen. Das heißt, Nausicaä ist tatsächlich ein Film, der komplett dem Studio Ghibli gehört, aber eigentlich der Vorläufer oder der Finanzierungsgrund auch des Studio Ghiblis war letzten Endes. Das ist vielleicht so ein bisschen die Vorgeschichte eines wunderbaren Films und ich möchte jetzt erstmal von dir wissen, lieber Thomas, worum geht's denn in diesem Film?
Gut, da habe ich die ganze Zeit schon drauf gewartet. Ne? Jetzt Schluss mit dem langen Prolog, jetzt geht's mit der Synopsis weiter. Durch einen 1000 Jahre zurückliegenden Krieg, der als die 7 Tage des Feuers bezeichnet wird, wurde die Erde in ein wüstes Ödland verwandelt, auf dem nur noch wenige Zivilisationen existieren. Stattdessen herrscht nun ein riesiger Pilzwald über die Erde, dessen Sporen für die Menschen hochgiftig sind. Eine der letzten fruchtbaren Oasen jedoch ist das sogenannte Tal der Winde. Die natürlichen Aufwinde, die das Tal umströmen, verhindern, dass Sporen des Pilzwalds hineingelangen können. Nausicaä ist die junge Prinzessin des Volkes vom Tal der Winde. Sie besitzt die seltene Gabe, die Gefühle und Gedanken der Tiere zu verstehen. Während der Rest der Menschheit in Angst vor dem Pilzwald und seinen abstrusen Bewohnern, den Rieseninsekten, lebt, sucht Nauska den Kontakt mit der fremdartigen Flora und Fauna. Als das Tal der Winde von einer anderen Großmacht angegriffen wird, um das fruchtbare Land abseits des Pilzwaldes zu unterwerfen, ist Nauska die letzte Hoffnung ihres Volkes. Im Bestreben, ihr Volk zu befreien und eine friedliche Koexistenz zwischen den Menschen und dem Pilzwald zu erreichen, kämpft sie verzweifelt mit all ihren ihr zur Verfügung stehenden Mitteln und wird so zur Botschafterin einer uralten Prophezeiung.
Das ist die Zusammenfassung von Nausicaa. Der Film ist, da müssen wir auch gleich ein bisschen ausholen, der Film ist natürlich in Japan im Jahr 1984 erschienen. Der ist in die westliche Welt auch schon relativ früh gekommen, und zwar 1985, allerdings nicht in dieser Form, wie wir es kennen. Erstmal ganz gut, Regie Hayao Miyazaki, Drehbuch auch natürlich Miyazaki, basierend auf seinem Manga. Takahata hat hier schon mitproduziert, auch ein damals ja auch schon enger Weggefährte, das haben wir ja schon gesagt. Der Film ist in der westlichen Welt erstmal ganz anders erschienen, und zwar wirklich gekürzt um über 25 Minuten, gekürzte Form, hieß im Englischen The Warriors of the Wind und im Deutschen übrigens Die Sternenkrieger. Ich habe damals diesen Film tatsächlich gesehen, ich kann mich noch erinnern, wie die Prinzessin Sandra, wie sie im Deutschen auch hieß, die gute Prinzessin Sandra damals gegen die bösen Monster gekämpft hat. Das war natürlich ein ganz, ganz anderer Film. Also man hat wirklich auch...
Die bösen Gorgonen-Monster.
Die Gorgonen, genau. Das waren so die Gorgonen-Monster, so hießen die, glaube ich, stimmt. Ja. Das war tatsächlich ein Film, der in dieser Form eigentlich gar nichts mehr mit dem Original zu tun hatte. Klar waren es die gleichen Zeichnungen, aber die wichtige Storys, die hier weg war, war sowas wie Pazifismus, also hier geht's ja im Grunde, hier zeigt man ja, wie schlecht der Krieg ist, hat man in diesem Film nicht gesehen, oder dass man die Umwelt schützen muss, hat man in diesem Film alles nicht gesehen. Das war wirklich ein reiner Film, in Anführungsstrichen Kinderfilm, gut gegen das Böse, und das hat einem Miyazaki auch überhaupt nicht gefallen damals. Also er hat dann tatsächlich sich davon distanziert.
Naja, nicht nur Miyazaki, auch Suzuki hat sich, also der Produzent hat sich davon distanziert, und auch, was ich sehr witzig fand, das amerikanische Übersetzungsstudio Proteus hat über den Film gesagt, oder der Chef des Studios, der Film wäre unzusammenhängender Müll, geeignet für geistig gestörte 12-Jährige. So wie er zusammengeschnitten worden ist.
Der Film ist dann tatsächlich nochmal dann auch... Also diese Filmvariante, die gibt es nicht mehr. Die kann man auch nicht mehr nirgendwo mehr finden. Klar kann man sicherlich irgendwo in den Tiefen des Netzes bestimmt nochmal die Sternenkrieger irgendwo finden. Aber 2005 ist ja dann quasi in der Originalform noch mehr erschienen und da auch dann tatsächlich nochmal neu synchronisiert, neu herausgebracht. Universum Anime hier in Deutschland der Herausgeber. Und das war dann auch so wie das Original. Und über diese, und im Amerikanischen auch quasi nochmal neu übersetzt. Und über diese Synchronsprecher, über die kann ich auf jeden Fall mal ganz kurz sprechen. Das ist ja etwas, was ich auch total gerne mache. Vielleicht sollte man noch erwähnen, wer hier die Musik gemacht hat, lieber Thomas.
Ja, wie immer, für Miyazaki, der großartige Joe Hisaishi. Das erste Mal, dass er überhaupt mit Miyazaki oder für Studio Ghibli Studio Ghibli war es ja noch nicht, aber mit Miyazaki quasi zusammengearbeitet hat und ist quasi ein fester Bestandteil geworden für die Ghibli-Arbeit mit Miyazaki.
Da hat sich auf jeden Fall eine große Liebe entwickelt und das Dream-Team irgendwie war geboren in diesem Film, und da ging es dann mit allem los.
Ganz noch nicht. Das Dream-Team ist ja eigentlich Miyazaki, Hisaishi und Suzuki.
Genau, Suzuki als Executive Producer,
stimmt. Und er hat ja war ja nicht der Produzent von Nausicaa, das war ja Isao Takahata.
Ja, aber Suzuki war zumindest der Herausgeber des Mangas, zumindest der Präsident vom Verlag damals zu dem Zeitpunkt. Die Synchronsprecher, Nausicaa wird gesprochen von Anke Kortemeier, die ist die deutsche Synchronstimme von Lindsay Lohan, Von Ayla Fischer, da erkennt man sie so ein bisschen, aber vor allem macht sie auch wirklich sehr viel in dem Synchronisationsbereich, hat auch schon Sarah Michelle Gellar gesprochen, Selma Blair, solche Leute, Maggie Gyllenhaal, also dies ist wirklich eine sehr umtriebige Synchronsprecherin und auch eine sehr, sehr gute Synchronsprecherin. Man hat ja auch hier wirklich ein paar Leute zusammengesucht, die in vielen Animationsfilmen dann eine große Rolle gespielt haben. Hier war man ja auch schon 2004, ging die Synchronarbeit los, und unter der Dialogregie von Cornelius Frohmann, und das ist ja gerade die Film- und Fernsehsynchron in München, ist eine der größten Synchronfirmen und die haben einen Großteil hier der Animes auch gerade vom Studio Ghibli übersetzt. Deswegen auch viele Sprecher, die wir ganz, ganz oft wieder gesehen haben, zum Beispiel auch oder gehört haben in dem Fall, zum Beispiel in Klaus Brockmeier, der so Leute spricht wie Laurence Olivier, aber auch wie in Schloss im Himmel, Prinzessin Mononoke, da hat er wichtige Rollen gespielt, bei Findet Nemo, bei Cars, also auch bei ganz vielen Pixar-Filmen, bei den Incredibles, da ganz, ganz oft auch jemand, der sehr, sehr gut eingesetzt wird aufgrund seiner wirklich auch markanten Stimme. Außerdem Claudia Lösel, über die haben wir auch schon gesprochen, gerade auch, glaube ich, in einer der letzten Folgen, die spricht Pamela Anderson, Drew Barrymore, Naomi Watts, Penelope Cruz, also Renée Zellweger, also wirklich ganz, ganz viele A-Hollywood-Stars, auch hier in diesem Film hat sie mitgesprochen. Dann jemand, den wir auch schon erwähnt haben, Matthias Klee, auch ein bekannter deutscher Synchronstimmer, der unter anderem Mads Nicholson spricht, also auch wirklich jemand, den man echt wirklich gerne hört. Stefan Günther auch als Synchronarbeit, Anthony Mackie, den spricht ja natürlich Ken Lutz, John Boyega, also Richard Madden. Gerade in den letzten großen Hollywood-Filmen ist er da sehr, sehr oft dabei gewesen. Spricht aber auch oft in Synchronsachen bei animierten Filmen, unter anderem auch bei einigen Pixar-Sachen, wie jetzt Ratatouille zum Beispiel und. Also der wird auch ganz, ganz oft eingesetzt. Und in der englischen Variante hat man ja auch 2004, auch hier in dem Fall, wirklich auch dann große Namen eingesetzt. Ich will auch nur ein paar erwähnen. Yupa wird zum Beispiel gesprochen von Patrick Stewart, also Captain Picard oder auch Charles Xavier, auch einer der großen Gentlemen des Hollywood-Kinos mittlerweile. Ein Shia LaBeouf, der ja auch damals 2004 als der nächste große Hollywood-Star galt, hat sich selber so ein bisschen verbockt, ist aber trotzdem ein wahnsinnig guter Schauspieler. Uma Thurman, Edward James Olmos, den ich übrigens auch sehr feier, war als Kind schon großer Fan, aber die Neuauflage der Battlestar Galactica Serie war zeitweise eine meiner Lieblingsserien und natürlich einer der besten Synchronsprecher mit einer der markantesten Stimmen überhaupt. Ist hier nur ganz klein eingesetzt, aber das ist jemand, der vielleicht die beste Interpretation des Jokers, Batmans Jokers hat, spricht. Also ich glaube, es ist sogar meine Lieblings-Joker-Stimme, zumindest eine meiner 2, 3 Lieblings-Joker-Stimmen. Und damit beziehe ich alle Joker-Varianten, die es gibt, auch die Schauspieler mit ein. Aber wir kennen ihn natürlich noch besser als Luke Skywalker. Ich spreche natürlich von Mark Hamill, auch ein verdammt toller Sprecher, der auch hier eingesetzt worden ist. Insgesamt eine ganz, ganz tolle Synchronarbeit, die man hier in der Neuauflage gemacht hat. Von den alten Stimmen da habe ich mir auch mal angehört oder im Internet geschaut, wer das so synchronisiert hat. Ich kannte die alle gar nicht. Also auch da hat man wirklich nur unbekannte Leute genommen in einem komischen Film namens Die Sternenkrieger.
Ja, und das Plakat zu Die Sternenkrieger sah ja aus wie eine Mischung zwischen Star Wars und Dune, der Wüstenplanet.
Ja, hast du übrigens Dune gesehen mittlerweile?
Den habe ich gesehen, ja.
Die neuen?
Wieso? Ich habe ihn relativ schnell gesehen. Ja. War kaum im Kino, da habe ich ihn schon gesehen.
Ganz toller Film, oder?
Quasi alleine. Ja. Mit einer Person, mit der ich zusammen im Kino war. Wir waren die einzigen. Ich glaube, da lief er gerade 3 Tage im Kino.
Ja. Ist auf jeden Fall ein Film, also für mich einer der besten Filme, die ich je im Kino gesehen habe. Soweit würde ich tatsächlich schon gehen. Aber wir reden heute nicht über Dune, wir reden natürlich über Nausicaa. Aber auch das ist wir haben schon gesagt, basiert auf einem Manga. Das Manga lief ja quasi parallel auch schon noch. Während der Filmarbeit ging das ja weiter. Und es gibt einige Unterschiede. Kennst du die Unterschiede? Ich meine, du kennst das Manga nicht, aber hast wahrscheinlich nachgeschaut, was es für Unterschiede gibt teilweise.
Nein, das habe ich nicht. Tatsächlich.
Also der Film aber selber umfasst quasi nur die Handlung der ersten beiden Manga-Bände. Und auch da gibt's auch einige kleine geschichtliche Veränderungen, die man so nicht nutzt. Die Nausicaa ist vom Charakter ganz genauso, aber man hat tatsächlich das ein bisschen gerafft und hat wirklich auch nur die ersten beiden Bände leicht umgearbeitet. Es lief ja dann tatsächlich noch weiter. Man hatte zu dem Zeitpunkt auch noch kein Ende quasi in den Bänden. Dieses Ende hat quasi das Ende der Bände vorweggenommen im Film. das gab es in den Bänden so noch nicht. Also so, das hat man quasi für den Film dazu geholt, dass der Film auch ein rundes Ende hat. In den Mangas, die endeten dann ähnlich, allerdings erst sehr viel später.
Gut, und so viel ich gehört habe oder gelesen habe, sind halt die ersten 16 Episoden des Mangas im Film quasi umgesetzt worden. Das ist auch der Grund, warum ich mir den Manga jetzt bestellen möchte, ja, weil ich gerne wissen will, wie die eigentliche Story tatsächlich gewesen ist.
Genau, die Episoden sind ja dann quasi, ich glaube, es sind 8 Episoden in den, also 8 pro in den Bänden, die sind ja zusammengefasst, deswegen spreche ich von 2 Bänden, das sind quasi die ersten 16 Episoden, vollkommen richtig. Lies sie und sag mir dann bitte, wie du sie findest und leih sie mir auch mal aus, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen.
Okay, wenn du dich kostenmäßig an dem beteiligst, wird nicht billig.
Du leihst sie mir ja nur aus.
Ach so, okay, Leihgebühr.
Ansonsten nimmt dieser Film natürlich schon super viel weg, was später das Studio Ghibli ausmachen sollte. Die Themen vor allem, die hier auftauchen. Die Natur, das, man zeigt, wie schlecht der Krieg ist. Starke Frauenfiguren und Fliegen. Ich meine, Nausicaa hat ja auch dieses Flugobjekt und es gibt ja diese anderen Flugobjekte. Also hier wird auch schon einiges geflogen. Ganz viele große Themen, die das Studio Ghibli im späteren Verlauf auch noch weiter aufgreift. Und was ich auch finde, wenn man sich die Zeichnung anschaut, ich finde, dieser Film ist unglaublich gut gealtert, oder? Also man sieht ihm das nicht an, dass er 84 ist, wenn man sich andere Zeichentrickfilme aus dieser Zeit ansieht, dann sind die teilweise wirklich nicht gut gealtert. Diesen Film kann man heute ohne Probleme immer noch schauen und es sieht trotzdem noch toll aus.
Ganz genau, und vor allem, was den Film halt auch wieder ganz besonders und außergewöhnlich macht, der Spirit, der Geist von Miyazaki, der Zauber, die Magie, ist in diesem Film wieder zu 100% einfach vorhanden. Und es ist ein absoluter Genuss gewesen, sich diesen Film anzugucken, nachdem wir das letzte Mal Aya and the Witch uns anschauen mussten.
Ja,
was für ein Unterschied.
Das ist, also, das kann man fast gar nicht vergleichen. Viele sehen ja quasi hier in diesem Film sehr, also ich meine, man muss ja auch schon blind sein, um das nicht zu sehen, sehr viele Parallelen zu Prinzessin Mononoke. Das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also während Nausicaa quasi die Rolle von Sen aus Prinzessin Mononoke quasi übernimmt, die Gutherzigkeit von Nausicaa und an das Gute im Menschen zu glauben und die Natur hochzuhalten und überhaupt ist so wie Mononoke ja eigentlich ein sehr Shinto-lastiger Film ist, also der quasi die Werte des Shintoismus hochgehalten hat, die Liebe zur Natur und die Verbindung zwischen Lebewesen und der Natur, Lebewesen, also auch Menschen. Das ist quasi auch schon ein ganz großes Thema hier bei Nausicaa.
Ich habe ja vorhin auch Patrick Stewart erwähnt, der hier auch synchron gearbeitet hat. Bist du jemand, der Star Trek das nächste Jahrhundert gesehen hat?
Ich glaube ja.
Da gibt es ein Volk, das übrigens hier die Nausikaner natürlich nach diesem genau. Film benannt worden ist, weil die viele Fans, also viele Star Trek Leute aus dem Produktionsteam, große Fans von den Animes sind, natürlich große Fans auch von Nausicaa gewesen sind, haben deswegen auch das Volk danach benannt. Auch vielleicht eine witzige Anekdote. Was vielleicht auch noch zu erwähnen wäre, ist hier in diesem Fall, dass es auch hier nicht so richtig schon dieses Gut und Böse Schema gibt. Klar gibt es hier das gegnerische Volk, die ja auch böse dargestellt werden, aber auch da gibt es Unterschiede. Und ich finde, das hat man hier auch schon sehr schön herausgeholt, oder?
Also da muss ich sagen, ist doch noch die Rollenverteilung für mich irgendwie relativ klar gewesen. Also für mich fand ich, war das noch ein Miyazaki-Film, der noch ganz klar diese Gut und Böse Rollenverteilung hatte. Genauso wie auch noch wie in dem nächsten Film von Miyazaki, der dann quasi schon der erste Ghibli-Film war, Das Schloss im Himmel. Da hatte ich eigentlich auch noch das Gefühl, erst eigentlich danach hat sich das alles so ein bisschen für mich relativiert.
Das meinte ich ja gar nicht. Ich meinte jetzt nicht, dass es jetzt hier, also hier gibt es natürlich böse Rollen. Die gibt es hier definitiv und da gibt es auch nicht die Hintergründe, um dann zu erklären, warum sind die jetzt so, warum sind die böse. Aber ich meine, innerhalb dieses Volkes gibt es ja auch Gute, die dann auch Nausicaa helfen, quasi wegzukommen aus der Gefangenschaft und so weiter und sie auch unterstützen. Das heißt, nicht das gesamte Volk ist hier böse, sondern auch innerhalb dieses Volkes gibt es Leute, die sagen, okay, wir sind im Unrecht, wir sind nicht alle böse, sondern wir folgen einfach möglicherweise dem falschen Weg. Das meinte ich damit.
Gut, okay, wenn man so weit irgendwie runterbrechen will, dann gebe ich dir natürlich recht. Ja. Also das heißt ja, es geht ja nicht so, dass ein Volk prinzipiell von Grund auf irgendwie schlecht ist,
ja,
sondern es gibt halt immer irgendwie die bösen Kriegstreiber in dem Sinne oder die bösen Machthaber, aber dann gibt es im Endeffekt ja auch immer noch die nicht unbedingt mit dem einverstanden sind.
Was mich übrigens auch lange so ein bisschen abgehalten hat, wovor ich so ein bisschen auch Respekt hatte, waren die ekligen, wie heißen sie genau? Wie heißen diese Würmer?
Diese Omus?
Ja, die fand ich echt eklig. So.
Echt? Also mich haben die schon vom ersten Mal gucken des Films immer an die Sandwürmer aus Dune erinnert, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ein bisschen vielleicht. So der Mund, wenn sie, aber die sieht man ja auch, die Würmer sieht man ja auch nie so richtig, die Sandwürmer, die kommen ja immer dann, also die kommen ja raus, dann sieht man sie von vorne, aber die laufen ja auch, die sind ja die ganze Zeit in der Regel unter Sand. Der Vergleich ist gegeben, aber die finde ich auch eklig. So, aber natürlich haben die eine andere Farbe, anderen Hintergrund. Ja,
die sehen schon ganz anders aus, aber so vom Charakter her. Ja, ne? Also die sind so, die tauchen halt immer auf, wenn man sie überhaupt nicht braucht und dann weiß nicht, riesenhafte, gigantische Wesen, wo man glaubt irgendwie, die wollen einem was Böses, aber letztendlich ist es ja nicht tatsächlich so. Ne? Nausicaa lehrt uns ja auch, dass die Omu Insekten, die Sandwürmer, wie auch immer, dass man die nur lernen muss, richtig zu handhaben.
Das stimmt.
Sich versucht, nicht gegen sie zu stellen, sondern versucht, mit ihnen zu leben. Das ist überhaupt so, dass das Credo von Nausicaa, dass man sich nicht gegen die Natur stellt, sondern versucht, einfach mit der Natur zu leben und die gegebenen Umstände auch mit den Pilzsporen, den giftigen und so weiter, dass man die nicht fürchten muss, sondern dass es einen Weg gibt, mit denen umzugehen. Interessant ist da in dem Zusammenhang vielleicht auch, dass nachdem Nausicaa erschienen ist, ist Miyazaki gefragt worden, ja, was sagt er denn dazu irgendwie, dass die Menschheit mehr oder weniger in dem Film quasi vom Aussterben bedroht ist. Und da hat Miyazaki, ich glaube, da hat er auch gerade eine sehr nihilistische Phase gehabt, was sich auch, denke ich, in dem Film auch widerspiegelt. Wo er sagt, ja, von ihm aus könnte die Menschheit ruhig aussterben, solange das Leben auf der Erde nicht aufhört zu existieren.
Ja, das hat er schön gesagt.
Ja, das hat er schön gesagt. Und ich denke halt auch, dass wenn man die meisten Menschen sich aus Nausicaa anguckt, die quasi Angst vor der Natur haben, die dürften dann im Endeffekt wirklich ruhig aussterben. Und diejenigen, die akzeptieren, dass die Natur wesentlich mehr ist und die Menschheit auch nichts weiter ist als nur ein Teil der Natur und versuchen, mit der Natur zu leben, dass die es auch dann verdient hätten, weiterzuleben. Was will ich hier eigentlich gerade erzählen? Ich weiß es nicht.
Das merke ich sehr oft, wenn du irgendwas erzählst. Aber in dem Fall habe ich es aber verstanden, was du damit sagen willst. Also in dem Fall war das verständlich. Wir haben jetzt, du hast die Menschen gerade angesprochen. Ich würde ja gerne noch mal was anderes, eine andere Kreatur ansprechen. Ich meine, gerade ein Miyazaki hat ja oft in seinen Filmen unglaublich schöne Wesen erschaffen. Und für mich gehört Teto, diese kleine, was ist es?
Das Fuchshörnchen.
Ja, dieses Hörnchen, aber was ist es jetzt genau, die Rasse?
Es wird als Fuchshörnchen wird
es Fuchshörnchen, bezeichnet. Genau, Fuchshörnchen wird es bezeichnet, genau. Für mich ist Teto auf jeden Fall von all diesen Kreaturen eines der süßesten und auch irgendwie liebsten Kreaturen, die Miyazaki erschaffen hat. Muss ich tatsächlich ganz ehrlich sagen, ich feiere Teto total. Ganz, 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 ganz süße Kreatur. Wenn es so Fuchshörnchen auch hier in unserer Welt geben würde, ich hätte sofort eines, mindestens.
Gebe ich dir völlig recht, ich fand es auch sehr süß, aber mich hat es irgendwie sehr an Pokémon erinnert. Also an Pikachu von Pokémon.
Pikachu würde ich auch nehmen.
Ne? Also Pikachu ist quasi nochmal eine in Süßheit stilisierte Form von dem Fuchshörnchen. Ging es dir auch so oder
eher? Ich habe nicht an Pikachu gedacht, das ist vielleicht sind es auch die Farben, wo man dann denkt, ah, das sind Pikachu-ähnliche Farben. Und dann die bisschen so die die Öhrchen. Das kann schon sein. So, aber ich habe tatsächlich überhaupt nicht an Pikachu denken müssen. Also ich hatte da jetzt gar nicht, ich musste die ganze Zeit an Katzen einfach in dem Fall denken. Nicht an die Katzen aus den späteren Filmen, sondern tatsächlich an Katzen musste ich tatsächlich eher so ein bisschen denken.
Also mich würde interessieren, woran die Pikachu-Macher gedacht haben, als sie Pikachu erschaffen haben.
Vielleicht an Teto,
wer weiß es schon. Ob sie Teto als Vorlage hatten.
Hm. Ne, das werden wir vielleicht mal in einer der nächsten Folgen, ja, es geht weiter, vielleicht mal sprechen, wenn wir über Pokémon sprechen.
Wer weiß. Ist Pokémon auch ein Pokémon zum Ghibli-Universum?
Dann warten wir es mal ab. Vielleicht werden wir nicht über Pokémon sprechen. Gibt es noch irgendwelche Szenen, irgendwelche Dinge, die du erwähnen möchtest innerhalb dieses Films?
Spezielle einzelne Szenen jetzt eigentlich eher nicht, sondern für mich sind halt die Gleichnisse, die in dem Film geschaffen werden. Also quasi zum Atomkrieg und der Sieben-Tage-Krieg, von dem da gesprochen wird, ist quasi ja die Auslöschung der Menschheit mehr oder weniger durch den Atomkrieg, und der Pilzbefall ist ja letztendlich auch der atomare Niederschlag und also ich finde halt die Parallelen, die Miyazaki da geschaffen hat zur realen atomaren Bedrohung, die fand ich halt sehr, sehr...
Ich würde sagen, beeindruckend. Ich würde gerne, bevor wir jetzt zum Walk-Ranking kommen, würde ich gerne tatsächlich über unsere Zukunft sprechen. Thomas, ich wollte dir jetzt hier einen Antrag machen. Nein, unsere Hörer haben gefragt hier, erstmal ganz kurz... Bevor wir dazu kommen, würde ich nochmal Danke sagen an die tollen Menschen, die da waren bei unserem Festival, bei unserem Banzai Filmfestival. Das war ein wunderbares Festival wir haben tolle Menschen kennengelernt, wir haben tolle Filme gezeigt, wir werden das auf jeden Fall wiederholen, denn ja, für die, die es nicht wissen, wir hatten ein eigenes Anime-Festival in Fulda, Thomas.
Ganz genau. Anfang Dezember haben wir über 3 Tage 4 Filme, die leider nicht nur Ghibli-Filme waren, aber trotzdem 4 fantastische Filme gezeigt haben, von Barfuß durch Hiroshima über Okko und ihre Geisterfreunde und die letzten Glühwürmchen und Penguin Highway. 4 fantastische Filme an 3 Tagen und mit fantastischen Menschen, wie du schon gesagt hast, und einem fantastischen Team vom Kino 35 in Fulda. Und ja, es wäre ein Traum, wenn wir das in diesem Jahr, im nächsten Jahr noch einfach nochmal wiederholen werden. Und dann hoffentlich zu besseren Bedingungen, ohne 2G und 2G+, so dass wir auch noch mehr Menschen quasi erreichen können.
Genau, wir wollen auf jeden Fall weitermachen. Wir wollen auch mit unserem Podcast weitermachen. Wir haben ja heute einen Film aus der Pre-Ghibli-Zeit genommen und unser Podcast heißt World of Ghibli und wir wollen tatsächlich in den nächsten Wochen, leider wird die nächste Folge auch erst in 4 Wochen erscheinen, da es mir zeitlich nicht möglich ist, vorher leider aufzunehmen. Das ist schade, aber dann ist die Wartezeit und die Vorfreude doch umso größer. Alles hat seine Vorteile. Und auch da werden wir weitermachen. Wir werden tatsächlich weiter über ein paar Filme sprechen, die aus der Pre-Ghibli-Zeit sind, aus der Zeit, wo gerade ein Miyazaki und ein Takahata, wo beide auch schon im Vorfeld wunderbare Filme herausgebracht haben, die, glaube ich, auch dann belegen, warum das Studio Ghibli später so toll und einzigartig war und die, glaube ich, auch prägend waren für die beiden und prägend auch für die Anime-Welt, oder?
Ganz genau. Also wir werden nicht nur Filme, sondern wir werden auch tatsächlich über Serien sprechen, die beiden zusammen produziert haben. Wie zum Beispiel Heidi oder Future Boy Conan. Wir werden aber auch über quasi so wichtige Filme wie Horus, Prince of the Sun und das Schloss des Cagliostro reden. Und ja.
Wir werden nicht über alle Filme sprechen. Wir werden nicht über alle Filme sprechen, die beiden rausgebracht haben. Aber so, die unserer Meinung nach die wichtigen Filme sind. Wir werden der Vollständigkeit halber natürlich auch die anderen Filme dann auch erwähnen. Allerdings werden wir nicht intensiv über diese sprechen, sondern da haben wir uns, wie du schon gesagt hast, ein paar ausgesucht. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserem VOG-Ranking. Denn auch diesen Film ordnen wir ein. Wir lassen ihn so ein bisschen getrennt. Also wir ordnen den schon in eine Gesamttabelle auf jeden Fall ein. Aber wir lassen auch für die Zeit, wenn How Do You Live mal wieder kommen sollte, denn damit rechnen wir ja Tag für Tag. Ha, kleiner Scherz.
Jahr für Jahr. Jahr für Jahr. Jahr für Jahr.
Jahr für Jahr. Damit rechnen wir Jahrzehnt für Jahrzehnt. In einem Jahrzehnt, hoffentlich nicht fern Jahrzehnt, wird dieser Film herauskommen. Und dann werden wir auch nochmal unsere Ursprungsfilmtabelle herausholen. Aber wir arbeiten jetzt erstmal mit dieser Tabelle weiter. Quasi die World of Ghibli-Tabelle wird jetzt erweitert durch die Filme, die jetzt noch kommen werden. Zum Beispiel Nausicaa in diesem Fall. Und da kommen wir auch direkt zu unserem Ranking. Wir vergeben 8 Punkte maximal in verschiedenen Kategorien. Wir beide jeweils. Und am Ende nehmen wir den Zwischenwert und stellen dann unseren persönlichen Geschmack dem noch gegenüber, addieren diesen und haben dann einen Gesamtwert und ordnen den in eine Rangliste ein. Und ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, ich habe hier hoch bewertet, außer in einer Kategorie. Ich weiß noch nicht, ich schätze mal, du bist ja auch sehr begeistert. Bei dir wird es ähnlich sein. Schauen wir mal, wie oft wir uns heute deckungsgleich verhalten werden. Kommen wir zur Umsetzung, lieber Thomas.
Ja, also dieser Film hat es einfach wieder verdient. Man muss es auch natürlich im Kontext der Zeit sehen. Und wie wir auch schon vorhin meinten, dass der Film halt gut gealtert ist, dass er wirklich trotz dessen, dass er halt in Mitte der 80er erschienen ist, sieht halt einfach fantastisch aus und die Umsetzung ist für mich eine ganz klare 8, wie eigentlich jeder Miyazaki-Film.
Ich kann dem einfach nicht viel mehr hinzufügen. Ich habe den Film jetzt lange nicht mehr gesehen und muss sagen, dass es hier nicht nur ein wunderbarer Film ist, ein Film, der in der großartigen Tradition vieler Miyazaki-Filme steht, sondern es ist auch einfach wirklich für mich ein Meisterwerk, für mich einer. Und er galt ja auch oder gilt bei vielen auch immer noch als einer der besten Animes aller Zeiten. Deswegen kann man hier auch nicht anders als hier die 8 Punkte geben. Also 8 Punkte bei der Umsetzung definitiv verdient. Die Action. Wie viel Action sehen wir hier? Ich kann schon mal vorwegnehmen, wir sehen viel Action.
Genau, wir sehen sehr, 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 sehr viel Action. Und deswegen von mir ohne Zweifel eine 7, was die Action angeht. Und es sind wirklich ganz, ganz großartige Luftkämpfe zu sehen. Es sind aber auch irgendwie fantastische Schwertkämpfe zu sehen. Und auch wenn eine riesige Horde von Omu-Insekten die Menschheit bedroht, auch das ist Action pur. Also ganz klar für mich 7 Punkte.
Ja, ich kann hier gar nicht anders was anderes sagen als das, was du hier auch gesagt hast, denn hier ist wirklich sehr, sehr viel Action zu sehen. In der Luft, im Boden, Explosionen, Kämpfe. Hier ist einfach auch so ziemlich alles dabei, was es so an Action gibt. Ich habe schon Filme vom Studio Ghibli gesehen, wo noch ein bisschen mehr Action zu sehen ist. Minimal. Hier ist aber auch auf jeden Fall ein sehr actionreicher, actiongeladener Film, der auch wunderbar aussieht. 7 Punkte auch von meiner Seite. Beim Humor sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe hier nicht sehr viel gelacht, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen.
Ich muss sagen, ich habe eigentlich überhaupt nicht gelacht. Es gab ein paar süße Momente, ein paar, ja, wo man halt aufgrund niedlicher Sequenzen vielleicht ein wenig schmunzeln musste. Deswegen mit viel Augenzudrücken und so weiter und was den Humorfaktor angeht, gebe ich 2 Punkte. Also es ist wirklich kein Schenkelklopfer-Film.
Nee, Schenkelklopfer-Humor gibt es hier nicht. Wohl es sind wirklich ein paar Momente gibt, die ich auch wirklich schön fand. Schmunzeln, ja, definitiv. Teto, als er das erste Mal auch rauskam, den fand ich von Anfang an toll. Und auch so ein paar, einfach so ein, auch ein paar Blicke. Und auch so die, gerade auch die Momente am Anfang des Wiedersehens. Da waren so viele schöne Sachen dabei, wo ich auch dachte, das ist echt schön. Da habe ich gelächelt, einfach auch vor Freude. Und ich kann nicht mehr, aber ich kann auch nicht weniger als die gleiche Punktzahl in diesem Fall geben. Bei mir auch 2 Punkte für den Humor. Kommen wir zum Plot, lieber Thomas. Wie viel
Plot
hast du vergeben?
Der Plot ist, glaube ich, fast, würde ich sagen, so das Beste am ganzen Film. Also wie gesagt, zu Recht gilt Nausicaa bis heute noch als eines der wichtigsten Anime-Filmwerke. Die Verbindung, die geschaffen wird, quasi die Gleichnisse zum Atomkrieg, den wir zum Glück in dem Ausmaße noch nicht erlebt haben, aber zu der Zeit, als er rauskam, der Kalte Krieg und so, es war eine starke Bedrohung tatsächlich. Und doch der Kampf quasi zwischen Gut und Böse und die Gutmütigkeit und vor allem die Gutherzigkeit von Nausicaa und die Message, dass man die Natur akzeptieren soll und mit der Natur leben soll und sich nicht gegen die Natur stellen soll. Also es ist wirklich ein ganz toller Film mit ganz großartigen Aussagen, mit einer ganz großartigen Message. Und deswegen gebe ich ganz klar, was den Plot angeht, 8 Punkte.
Was kann ich anderes sagen als das, was du hier gesagt hast? Das ist auf jeden Fall ein Meisterwerk. Die Geschichte ist herausragend. Also ich kann dir auch nicht anders als 8 Plotpunkte vergeben. Über die Musik haben wir kurz gesprochen. Wir haben gesagt, hier gab es die erste Zusammenarbeit von Hisaishi und Miyazaki. Ein Teil des großen Dream Teams war hier schon geboren. Und ein Miyazaki hat, glaube ich, als er sich die Musik angehört hat zu diesem Film, wahrscheinlich gedacht, ich kann mit keinem anderen Komponisten mehr zusammenarbeiten als mit diesem. Und es sollte ja auch größtenteils dann so sein, dass die beiden einfach bis heute noch zusammenarbeiten. Und sicherlich im nächsten Film hoffentlich auch. Schauen wir mal.
Ist es geplant?
Ist es geplant. Hoffen wir, dass es auch so am Ende auch final noch reichen wird und es so sein wird. Die Musik ist unglaublich bereichernd für diesen Film. Aber ich lasse dir den Vortritt, denn du bist hier der Musiker unter uns beiden.
Ja, also wenn Nausicaä quasi der Grundstein für die Zusammenarbeit zwischen Hisaishi und Miyazaki gewesen ist, dann muss das Gründe gehabt haben, und zwar den, dass die Filmmusik einfach fantastisch ist. Ja. Es sind tolle Songs, es ist mehr als einfach nur eine Untermalung, eine musikalische Untermalung, sondern die Musik hat durchaus, wie bei vielen Soundtracks von Hisaishi, eine absolute Daseinsberechtigung und ist quasi auch so ein Standalone-Machwerk und deswegen großartige Musik zu einem großartigen Film für eine großartige zukünftige Zusammenarbeit. Deswegen kann Nausicaä vom Soundtrack eigentlich nur 8 Punkte bekommen.
Ja, 8 Punkte auch von mir. Mehr brauche ich da nicht hinzuzufügen. Ich würde sagen, du bist ja Musiker, ich bin ja der eher mit Emotionen gesegnet ist, während du ein kaltes Herz hast. Deswegen fange ich hier mit dem Heulsusen-Fakt an, damit man mir auch nicht sagen kann, ich hätte dir alles nachgemacht. Das ist wirklich ein Film, der mich sehr mitgenommen hat in vielerlei Hinsicht. Und dieser Film hat einfach so vieles, was einen mitnimmt, in positiven wie auch in so tragischen Szenen. Dinge, die einem wirklich des häufigeren Tränen herunterlaufen lassen, einfach weil es Sachen gibt, die so schlimm sind, Sachen gibt, die so schön sind und auch mit dem Ende. Der Film hat mich gekickt, der Film hat mich gekriegt und deswegen habe ich hier 7 Tränen vergossen, die genau reichen für 7 Punkte beim Heulsusen-Faktor. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, du bist ein kaltherziger Mensch. Ich habe nicht nur 7 Tränen vergossen, ich habe 7 Tränenströme vergossen. und vor allem die Abschlusssequenz quasi, als Nausicaä wiedergeboren wird als, wie soll man sagen, als Messias quasi, als die...
Ja, als die Auserwählte quasi.
Als die Auserwählte, als der Messias, genau. Das ist so schön dargestellt gewesen und wie die Fühler der Omu-Würmer quasi sie einverleiben, einvernehmen und sie dann quasi auf den goldenen Fühlern.
Ach ja. Aber
das war einfach fantastisch. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel erzählen, schaut es euch irgendwie selber an. Also Nausicaä endet in einem goldenen Meer von Tränen mit 7 Punkten.
Ja, ach, da hast du es ja schon vorweggenommen. Da sind wir uns ja doch komplett eins. Schaut euch diesen Film auf jeden Fall an. Auf Netflix gibt's ihn unter anderem zu sehen, wie ein Großteil der Ghibli-Produktion. Wir haben den Punkt gleich, das heißt, unser Zwischenwert in dem Fall ist 6,7. Unser persönlichen Geschmack, dem stellen wir es noch gegenüber und da lasse ich dir diesmal wieder den Vortritt.
Ja, also wie gesagt, ich fände die Message des Films großartig. Der Film sieht toll aus. Ich bin allerdings nicht der allergrößte Fan von dieser Art von Action in dem Film. Es ist halt viel Action da, aber von mir aus müssen sich die Leute sich nicht gegenseitig irgendwie abschlachten, damit es ein guter Film ist. Und deswegen kriegt der Film, was den persönlichen Geschmack angeht, auch wenn ich jetzt durchaus anerkenne, dass es ein wichtiger Film für die Anime-Welt ist, gebe ich ihm statt 8 nur 7 Punkte, aber gute 7 Punkte.
Ja, kann ich auch total nachvollziehen. Also es ist, ich habe ja sehr viel in diesem Spektrum 7 Punkte auch irgendwie vergeben, muss ich sagen. Also auch Filme, die ich wahrscheinlich schlechter finde als diesen Film hier insgesamt. Aber so, es kommt auch immer auf den Moment drauf an, wann man einen Film schaut und wie man den schaut. Also ich habe mich auch ja sehr schwer getan. Ich habe lange überlegt, ob ich hier diesem Film 8 Punkte, ich glaube, ich habe nur 2 anderen Filmen 8 Punkte hier in der Ghibli-Tabelle gegeben und muss sagen, ich konnte hier auch nicht die 8 Punkte ziehen, weil es tatsächlich die Filme, die 8 Punkte bekommen haben, die mag ich einen Tick mehr. Filme mit 7 Punkten, die ich nicht auch 7 Punkte gegeben habe, mag ich zig weniger. Von daher bestimmt meine Begründung in dem Fall auch nicht ganz. Aber ich bin hier nicht an die 8 Punkte gegangen oder gekommen. Das sind ganz, ganz wenige Filme überhaupt, wo ich sagen will, das ist 8 Punkte, sind für mich ein nahezu perfekter Film. Und das ist ja fast, also er ist auch nahezu perfekt, aber er ist halt nicht perfekt. Deswegen hier auch 7 Punkte von mir. Auch da sind wir gleich. Kommen wir auf eine Endpunktzahl von 13,7 jeweils. Das macht bei mir einen 4. Platz. Bei dir müsste es dann tatsächlich ein anderer Platz sein.
Bei mir ist es ist Nausicaa auf Platz 7. Immer noch in der Top 10.
Immer noch in der Top 10. Das zeigt auch, was es für ein großer Film letzten Endes ist. Wir haben unsere Filmtabelle reinen Ghibli-Produktionsfilme jetzt verlassen und sind jetzt quasi in dem Ghibli-Universums-Tabelle gelandet. Und da ist es in der Gesamtwertung auf dem 6. Platz gelandet insgesamt. Also tatsächlich auch in den Top 6. Das ist schon eine sehr, sehr gute Platzierung für einen Film von 84, oder?
Ganz genau. Und das ist dann auch für das Ghibli-Studio nicht immer leicht irgendwie zu toppen gewesen. Wie gesagt, in unserer Bewertung sind es nur noch 5 Filme, die wir quasi besser bewerten als den ersten Pre-Ghibli-Film.
Ja, wir haben diesen Film jetzt hier sogar besser bewertet als Aya und die Hexe und die Chroniken von Erze, die wir beide ja auch so abgefeuert haben, im negativen Sinne. Wir sind durch für heute. Wir haben es geschafft, wir sind durch. Wir hören uns tatsächlich in 4 Wochen wieder und wir haben es ja schon gesagt, wir werden über die andere Filme sprechen, die aus der Pre-Ghibli-Zeit sind. Da werden wir jetzt aber tatsächlich, haben wir uns die wichtigen Filme unserer Meinung nach, haben wir uns rausgesucht und die werden wir chronologisch abarbeiten in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Und dann aber, sollen wir es schon verraten? Wir wollen nämlich auch weitermachen.
Wir machen weiter. Und womit machen wir weiter?
Mit viel Spaß. Mehr verraten wir vielleicht in der nächsten Ausgabe von World of Ghibli, eurem Lieblingspodcast über Animes, über das Studio Ghibli. Ich bin raus für heute. Mein Name ist und war und bleibt Shaggy Schwarz. Mein Kompagnon ist der liebe Thomas van der Schek. Wir nehmen diesen Podcast auf. Wir können es ja mal verraten. Wir durchbrechen die 4. Wand am 21. Dezember. Wünschen euch also hiermit, wenn ihr das jetzt direkt vor der Herausgabe des Podcasts hören könnt, an meinem Rechner heimlich nachts, dann frohe Weihnachten. Wenn ihr es zwischen den Jahren heimlich nachts an meinem Rechner hört, dann einen guten Rutsch. Wenn ihr es aber hört, wenn es rauskommt, dann wünschen wir euch trotzdem noch ein tolles Jahr 2022 mit ganz vielen Podcasts, mit ganz vielen Filmen und mit uns beiden, Shaggy Schwarz, Thomas van der Schek, die Abschlussworte gönnen dir.
Ja, ich schließe mich allem an, was Shaggy gesagt hat. Ich weiß gar nicht mehr, was er alles gesagt hat, aber ja, es ist alles wahr, es stimmt alles und genau so machen wir das. Und ich sag Arigato gozaimashita. Sayonara.